Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir kommen jetzt hier in Fazit zum, ja, früher hätte man Kinorückblick gesagt, aber inzwischen sind natürlich die Streamingdienste sehr wichtig, wenn man auf das Filmjahr 2022 zurückblicken will. Im Westen nichts Neues von Edward Berger zum Beispiel ist der deutsche Oscar-Kandidat.
Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann.
Und dann gibt es natürlich immer noch Mega-Blockbuster wie zum Beispiel Avatar.
Der Weg des Wassers verbindet alle Dinge. Vor deiner Geburt und nach deinem Tod.
Und wir wollen auch wissen, was hat im deutschen Kino funktioniert und was war im internationalen Arthouse-Kino los?
Der Erfolg einer Luxuskreuzfahrt hängt maßgeblich von euch ab. Und ich möchte von niemandem hier hören. Nein.
Es geht für alle.
Jawohl, Sir.
Jawohl, Ma'am.
Und dafür habe ich jetzt die beiden Frauen bei mir im Studio, die wirklich fast alles gesehen haben. Unsere Filmredakteurin hier bei Deutschlandfunk Kultur, Susanne Burg.
Hallo.
Und unsere Filmkritikerin Anke Liebicke.
Guten Abend.
Schön, dass ihr beide da seid. Ja, wie ist das eigentlich für euch als Filmjournalistinnen, dass inzwischen die Streamingdienste so wichtig geworden sind und dass man ja gar nicht mehr so wirklich sagen kann, alle haben genau das Gleiche gesehen?
Ja, ich habe immer das Gefühl, mehr und mehr würde ich gerne von einer Bubbleisierung sprechen. Und ich gehöre natürlich höchstwahrscheinlich mit Susanne Burg zur Bubble der Festival-Journalistin, weil wir ja auf den Festivals dann sozusagen das entdecken, was dann später in die Kinos kommt, wo das Kino über sich selbst nachdenkt und so weiter. Und ich habe jetzt seit mehreren Jahren, also auch schon bevor es Netflix und Amazon Prime und Apple Plus gab, die Erfahrung gemacht, durch die Digitalisierung gibt es einfach viel, viel mehr Filme und wir können gar nicht mehr so einfach ja über unsere Lieblinge reden. Wenn ich jetzt sage, oh, Hong Sang-soo war mir wieder wichtig, der Koreaner, wer kennt ihn denn da noch? Oder Albert Serra mit seinem Kolonialdrama Pacification kennt auch kaum noch einer. Und früher gab es einfach so ein Common Sense, da hatte man Karusmeki, Almodovar und jeder hatte direkt Bilder im Kopf und deshalb finde ich das so nochmal eine ganz andere Herausforderung, so als Kunst-Kino-Vermittlerin jetzt einfach Filme zu präsentieren und auf das Jahr zurückzublicken.
Geht mir auch so, aber wenn ich dich so höre, denke ich, es gibt ja auch eine Chance darin, ne, dass zum Beispiel ein Film wie Guillermo del Toros Pinocchio beim Streamingdienst rauskommt. Vielleicht ist das sogar dann der Ort, auf den sich mehr Leute verständigen. Dann kann man eben über Guillermo del Toro sprechen. Oder zum Beispiel Glass Onion, A Knives Out Mystery mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Auch ein ganz großer Film, der nur bei Netflix rauskam. Also es ist interessant, dass sich da so ein bisschen was verschiebt.
Es gibt also inzwischen mehr Filme, mehr Abspielstätten, kein Common Sense mehr, man muss mehr erklären. Heißt es dann, dass der Rückgang der Kinozuschauerzahlen, den wir sehen, dass der nicht nur Corona-bedingt ist?
Ja, auf alle Fälle. Das hatten wir ja auch schon vor Corona und ich würde sagen, Corona war nur eigentlich die Lupe für eine größere Entwicklung.
Genau, also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, es gibt rund 34% weniger Kinobesucher als 2019 in Deutschland. Das ist ein ziemlich großer Rückgang, aber tendenziell eine Entwicklung, die es eben vor Corona auch schon gab.
Trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt ja noch die großen Blockbuster, ne? Also zum Beispiel Avatar, The Way of Water, gerade eben gestartet, oder auch Wakanda Forever und dann auch die Superheldenfilme. Also da können sich ja viele doch noch drauf einigen. Habt ihr da irgendwelche Blockbuster-Filme, wo ihr denkt, das ist ein Must-See und da habt ihr euch auch drauf gefreut?
Also ich finde es wirklich erstaunlich, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ne? Top Gun, Maverick und Avatar, The Way of Water, erwartet man, sind die erfolgreichsten Filme des Jahres. Also lockt die Menschen wirklich noch in Scharen ins Kino. Also der Film, der mich persönlich von den Blockbustern noch am ehesten überzeugt hat, denn viele Filme, finde ich, sind dann doch sehr das übliche Erzählmuster Kampf gut gegen böse, der für mich am besten funktioniert hat, war die Fortsetzung des Marvel-Megahits Black Panther. Black Panther, Wakanda Forever. Da steckt wenig Marvel drin, was ich gut finde. Viele Schauwerte, großartige Welten. Das Reich von Wakanda, das eben nach dem Tod des Black Panthers in dem ersten Film jetzt in weiblicher Hand ist, wird anders regiert. Solidarisch, smart, lustig, elegant. Es hat so ein bisschen so eine feministische Ausrichtung, dieser Film, der mir gut gefallen hat. Der Antagonist kommt hier aus dem Meer, eine Unterwasserwelt, die inspiriert ist von Atlantis. Auch hier finde ich sehr spektakuläre Welten, die entworfen werden.
Ja, ich muss sagen, ich hatte große Freude, als ich Top Gun Maverick, den zweiten Teil, im Kino gesehen habe. Und dieses große Kino wird ja dann immer mehr zum Event. Also man hat ja jetzt so einen riesen Platz und kann sich so richtig schön zurücklehnen, so im Kinosessel reinlümmeln. Und ich habe mich vielleicht deshalb auch köstlich amüsiert, weil ich es nicht geglaubt habe, dass Tom Cruise, was der da auf berufsjugendlich macht und es sich mit dem Jungvoll anlegt und seine weißen Zähne immer noch zeigt und seine Muskeln, ja, und um ehrlich zu sein, wenn er dann oben im Cockpit saß, habe ich häufiger die Orientierung verloren. Aber irgendwie ging es schnell rum und es macht dann doch auch große Freude, das mit so vielen Leuten zu sehen und doch ein bisschen so wie früher über die Schauwerte zu staunen.
Ja, Top Gun war auf jeden Fall so ein typischer Hollywood-Blockbuster, auch so nach der alten Machart. Und da frage ich mich, ja, da hat das europäische Kino das natürlich schwer. Also die haben nicht genau das gleiche Budget, was man für so einen Top Gun raushauen kann. Aber gab es da auch irgendwelche Filme, auf die alle gewartet haben? Susanne Burg?
Wahrscheinlich nicht so. Mir fällt nur gerade ein, in der Serienproduktion ist es vielleicht inzwischen schon eher so, dass man da die internationalen Serien lanciert, wie zum Beispiel 1899, was ja von einem deutschen Team stammt. In der Kinowelt ist es nicht so eindeutig. Das Einzige, was mir einfällt, ist vielleicht Ruben Östlunds Triangle of Sadness. Der Film ist nochmal deutlich zugänglicher mit seinem Slapstick-Humor auf dieser Luxusjacht. Das ist ja so eine Satire auf die Schönen und Reichen. Der hatte sehr gute Zahlen. Weltweit hat er über 2,4 Millionen Zuschauer gelockt. Die Produzenten erwarten, dass sie am Ende zu 50% besser dastehen als beim vorherigen Film von Ruben Östlund, The Square. Also dieser Satire auf die Kunstwelt, die ja auch schon sehr gut funktioniert hat. Also das ist so ein Film, der, glaube ich, sehr gut im Kino funktioniert hat.
Ja, und da kann man dann vielleicht auch nochmal den Bogen zu den Namen, die eben schon gefallen sind, schlagen. Also Kaurismäki, Almodóvar. Ich glaube schon, dass Ruben Östlund ein bisschen mit seiner Art, wie er Kino macht, in deren Fußstapfen tritt, weil er einfach unterhalten kann und trotzdem fühlen sich die Leute nie unterfordert, weil es ja auch um Klassengesellschaften geht, um eine politische Geschichte und so weiter. Also ich glaube, den Namen wird man sich sicher noch für die nächsten Jahrzehnte merken können, egal wie man den Film jetzt fand.
Ja, und dann müssen wir natürlich auch noch über die MeToo-Bewegung sprechen. 5 Jahre ist der Weinstein-Skandal jetzt her, also die Aufdeckung dessen. Und wir haben auch in den letzten Jahren über Oscar So White gesprochen, also die mehrheitlich weiße Oscar-Akademie. Was hat sich denn da getan?
Also seit diesem Jahr gelten die neuen Diversitätsregeln der Oscar-Akademie. Das heißt, wer den Oscar für den besten Film gewinnen will, muss in 2 von 4 Kategorien Diversitätskriterien entsprechen. Zum Beispiel der Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin oder wichtige NebendarstellerInnen müssen einer ethnischen oder sexuellen Minderheit angehören. Im März, wir erinnern uns, hat Coda als bester Film gewonnen, die Geschichte über gehörlose Eltern und ihre hörende Tochter. Aus der Geschichte heraus ist auch diese Besetzung vollkommen stimmig. Bei einigen Filmen, vor allem bei Serien, fällt mir immer wieder auf, dass in den Erzählungen noch sowas wie queere Plots reingepresst werden, um dann auch diese Kategorien zu erfüllen. Also das finde ich teilweise schwierig. Gleichzeitig freut mich die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt immer mehr Frauen auch Regie führen bei größeren Filmen, bei Filmen wie She Said, eben über die Recherchen zweier New York Times Journalistinnen über die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein, der ja jetzt gerade auch in Deutschland angelaufen ist. Und da merkt man doch schon, da gibt es so einen weiblichen Blick. Also es ist selbstverständlicher geworden, dass Frauen nicht mehr so sehr zu Objekten gemacht werden mit der Kamera. Sie werden ernster genommen. Ein anderer Film, der mir da einfällt, ist Call Jane, ein Film über eine konservative Hausfrau in den USA, die in den späten 60er Jahren in eine illegale Abtreibung getrieben wird. Auch hier ist der Fokus dann auf der Selbstermächtigung und diese Perspektiven, die finde ich dann schon in dem Zusammenhang interessant.
Ja, und um bei Perspektiven zu bleiben, weil es gibt doch so viele neue Sissi-Filme. Sissi läuft doch sicher wieder zu Weihnachten mit Romy Schneider, aber dass wir dieses Jahr zum Beispiel Corsage von Marie Kreuzer hatte, wo wir eben eine Kaiserin erleben, die sich selbst ermächtigt, die anders regieren möchte, die mitregieren möchte. Das finde ich ganz interessant in diesem Zusammenhang. Ich glaube, so ein Film wäre vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen. Und noch zu ergänzen, was Susanne über Maria Schraders Film gesagt hat, gerade weil sie ja auch das Privatleben der Journalistin mit einbezieht, also wie sie sozusagen ihre Arbeit, den Haushalt, die Kinder, alles unter einem Hut bekommen. Dadurch kriegt der Film eben auch nochmal so einen feministischen Touch.
Maria Schrader ist ein ganz gutes Stichwort, Anke Lewicke. Mich würde interessieren, wie sieht es denn im deutschen Film aus? Also verliert man da auch den Überblick, weil alle irgendwie ihr eigenes Filmprogramm aus Streamingdienst und Kino sich schaffen? Oder gab es da auch die Highlights dieses Jahr?
Also ich würde einfach mal sagen, vor lauter deutschen Filmen gibt es eigentlich kein deutsches Kino mehr. Also ich glaube, die Branche übersieht sich selbst und wir kommen auch nicht mehr hinterher. Es werden einfach zu viele Filme gemacht und wir haben ja manchmal donnerstags Kinostarts, da laufen 4 Regiedebüts an. Und da gehen diese einzelnen Filme, die vielleicht gar nicht schlecht sind, auch unter. Also zum Beispiel hat mich überzeugt, wir könnten genauso gut tot sein. Regiedebüt, geht um eine gated Community-Dystopie, wie man sich so verbarrikadiert. Ein interessanter Film, formal auch gut gemacht mit den minimalen Mitteln, aber davon redet dann keiner. Und ich glaube einfach, wenn wir weniger machen würden und dafür die einzelnen Projekte mehr Geld bekämen, gäbe es vielleicht auch einen größeren internationalen Output, weil ja international steht das deutsche Kino nicht so gut da, oder Susanne?
Nee, aber ich glaube, selbst auch in Deutschland funktionieren eigentlich nur noch ein paar ganz große Namen. Also Fatih Akins Rheingold hat wohl ganz gut funktioniert im Kino und vor allem Komödien gehen. Also wenn man sich anschaut, Doris Dörries, Freibad, der Film, auch eine Komödie. Dann Caroline Herfurth, interessant, die hat 2 Filme gemacht in diesem Jahr. 500.000 Zuschauer für einfach mal was Schönes. Also auch da und der 2. Film wunderschön. Also sie finde ich noch eine sehr interessante Figur, weil sie ja sich im Unterhaltungsbereich bewegt, mit Slapstick und Wortwitz Themen anspricht, die Frauen wirklich, also die wichtige Themen sind, zum Beispiel Selbstwert und Körpergefühl bei Frauen oder das eigene Rollenverständnis. Das finde ich interessant, wie sie das populär aufbereitet, aber es gibt wenige Namen, die eigentlich noch gut funktionieren, oder?
Ja, und nehmen wir unseren Oscar-Kandidat im Westen nichts Neues, der ja durchaus Chancen hat, dann unter den letzten 5 Nominierungen zu landen. Das ist eben wieder eine deutsche Kriegsgeschichte. Also das ist dann nach wie vor gefragt. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist jetzt, egal wie ich den Film finde, wie gut oder schlecht er ist. Aber das deutsche Kino hat international dadurch doch immer noch denselben Ruf.
Okay, jetzt muss ich aber trotzdem noch wissen, was war euer Highlight im Jahr 2022? Also auf welchen Film? Ihr müsst euch jetzt festlegen.
Bei mir war es ein Märchen aus Georgien von Alexandre Koparidze. Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen? Einfach ein poetischer Film, eine Liebesgeschichte um Liebende, die verhext werden, die doch wieder zusammenkommen. Und dabei wird aber trotzdem, fließt in dem Film viel Alltag mit rein und alles. Und ich hatte das Gefühl, ich staune mit so ganz kleinen Mitteln. Ich bin in einer anderen Welt und trotzdem mitten in Georgien.
Für mich ist es After Sun, ist interessanterweise vom Streamingdienst Mubi gekauft worden, läuft im Kino gerade auch, der schottischen Regisseurin Charlotte Wells. Ein Debütfilm, der aber auf ganz vielen Bestenlisten jetzt auch auftaucht. Wirklich ein berührendes Coming-of-Age-Drama um Vater und Tochter, die einen gemeinsamen Urlaub in der Türkei machen. Eine Woche erzählt aus der Rückschau der Tochter 20 Jahre später. Man merkt, die beiden sind das letzte Mal zusammen und die Regisseurin und auch ja, die Erzählerin füllt die Lücken mit so Camcorder-Aufnahmen. Ist ein Film über ein sehr warmes Vater-Tochter-Verhältnis, über Trauer, Abschied, die Natur von Erinnerungen mit einer ganz eigenen Filmsprache. Wirklich sehr, sehr schöner Film.
Danke, Susanne Burg und Anke Lewicke.
Tschüss und ein gutes Kinojahr 2023. Ich sag Kinojahr.
Ebenso und auch ein gutes Streamingjahr.
Und wenn Sie jetzt nochmal mitschreiben wollen bei den vielen Filmtiteln, die gefallen sind, man kann natürlich alles nachhören in unserer DLF-Audiothek.